Reiseführer. Leben und Leben lassen haben sich die Marxruhr zur Devise gemacht. Überall blühen die Tulpen in den Landesfarben vergangener Zeiten. Und die Stadtregierung prämiert die schönsten privaten Arrangements alljährlich mit neuen Pflanzentöpfchen. Auch sonst herrscht Gemütlichkeit vor. Die Marxruhr lassen sich nicht hetzen. Heute nicht, aber vielleicht morgen, ist ihr Leitspruch. Marxruh, Stadtmarketing. Werbeschrift am Stand der Stadt bei der Touristikmesse Vaduz im Fürstentum Liechtenstein. Straba, 5. Wieder ist die Gattin aufs Wochenende zur Schwester gefahren. Doch dieses Mal hat sie kalte Platten für die Herren vorgerichtet. Ein sicheres Indiz dafür, wie sie das florale Mitbringsel geschätzt haben muss, das da im Flur so achtlos und welk herumlag. Immerhin, dachte sie, weiß der junge Mann, was sich gehört. Beim letzten Besuch haben beide die Straßenbahnen über die Weichen fahren lassen und neue Schienen an unterirdischen Haltestellen verlegt. Immer noch glaubt der Chefingenieur an die Verwirklichung seiner Pläne. Bisher allerdings waren seine Vorstöße bei den maßgeblichen Herren der städtischen Gremien genauso erfolglos wie in der Landeshauptstadt. Aufgegeben hat er dennoch nicht. Wenn damals in der Reichskanzlei der Führer das Wort an ihn gerichtet hätte, wäre auch alles anders gekommen, da ist sich der Chefingenieur sicher. Im Keller des Flachbungalows, der Planungszentrale für Personenbeförderungssysteme, ist ein weiterer Raum erobert worden. Die Gattin hat nach langem Gezicke den Wäschetrockenraum an den Tüftler abgegeben. Nicht uneigennützig, weil da das Ehegespons unter Kontrolle und die Gattin ungestört im Wohntrakt schalten und walten kann. Sie sind halt doch wie die kleinen Buben mit ihrem Spielzeug. Technische Zeichnungen, neuartige Antriebsmotoren, Gleispläne für Überlandverbindungen, Straßenbahnwagen in Seitenneigetechnik konstruiert, liegen säuberlich gerollt in den Regalen. Auf dem Konstruktionstisch liegt der letzte Plan des genialen Verkehrssystems. Zwei Verbindungslinien müssen noch gezogen werden und das flächenumspannende Netz ist bis in das kleinste Detail hinein fixiert. Erklärende Stunden widmet der Chefingenieur dem Elektrotechnikstudenten und Chorbruder. Nicht, dass der Elektrotechniker und Chorbruder nichts verstehen würde, nein. Nur gibt es da so einen gewissen dumpfen Blick beim Studenten und den kennt der Chefingenieur. Bei verbeamteten Leitungsträgern kommt der auch vor. Kaschiert mit wissendem Nicken und Worthülsen. Was man weiß, ist, dass man gar nichts weiß. Übrig bleibt die Akte auf dem Schreibtisch eines untergeordneten Sachbearbeiters zur Stellungnahme. Der will aber keine Stellungnahme abgeben. Nichts Schlimmeres ist dem Sachbearbeiter zuzumuten, als Stellung zu nehmen. Da könnten sich Fehler einschleichen in die Stellungnahme. Das könnte dem Vorgesetzten zur Kenntnis gelangen und Folgen haben. Da der Höhergestellte ebenfalls keine Stellungnahme abgeben will, nimmt er am liebsten Korrekturen über Satzbau und Interpunktion am Schriftstück des Untergebenen mit dünnem grünem Strich vor und schweigt sich über Inhaltliches aus. Und da der Vorgesetzte wieder einen Vorgesetzten, der auch nicht, ist das amtliche Antwortschreiben ein zeitschinderisches geworden, denn eine Akte kann sich auch von selbst erledigen. Deshalb möglichst unkomplizierte Erklärungen und nicht wie auf den Planungsämtern. Vielleicht bleibt das Verbindende hängen, denkt der Ingenieur und redet geduldig weiter. Müde ist er. Da hilft die stimulierende fehlfarbene Zigarre, die zwischen Mittel- und Zeigefinger gehalten ihren Weg zu den saugenden Lippen geht. Die restlichen Finger greifen nach dem kolorierten Weinbrand vom Mittelrhein. Mittlerweile ist es auch dem Studenten klar, dass es sich bei den Entwürfen nicht um die Spinnerei eines Gleisfetischisten handelt. Er hat den visionären Zukunftsblick erkannt. Nur wenn er an seine Fahrten auf dem welligen Gleiskörper mit den rumpelnden Wagen denkt, kommen die Zweifel. Das spürt der Ingenieur. So eine Menschenkenntnis hat er. Und seine Vision. Glaub es mir, mein Lieber. Auch wenn du mit deinem elektrotechnischen Wissen nicht in der Lage bist, alles zu begreifen, sagt der Chefingenieur, so wirst du doch sehen, dass meine Entwicklung das Verkehrskonzept der Zukunft ist. Einiges ist nach dem heutigen Stand der Technik noch nicht durchführbar. Doch sobald es Rechenmaschinen gibt, die sich untereinander austauschen können, ist alles möglich. Sagt's und sinkt matt auf den nationalen Sessel, der ausgebleicht und abgesessen der neuen Wohnzimmer-Nierentisch-Phonoschrank-Kultur nicht mehr gerecht wird. Zum Wegwerfen aber doch zu schade, fand er in dem noch leicht baufrisch feuchtelnden Keller eine neue Bleibe. Schwer ist das Glas, die Zigarre abgebrannt, die Stimmbänder schweigen. Die Hand sinkt herab und vom geschliffenen Schwenker ergießt sich der hochprozentige Inhalt auf die Hose des Chefingenieurs. Davon merkt er nichts. Eine neue Welt hat sich eröffnet. Die Stadt des geordneten Verkehrs tut sich vor ihm auf. Kabinenroller schweben lautlos herum und senken sich auf Wunsch sanft herab. Lange Bahnen bringen glückliche Passagiere aus den entlegensten Orten der Region mitten in die schillernde Welt der Einkaufsstraßen. Kinder drücken ihre Nasen an den Panoramafenstern unterirdisch abgetauchter Schnellbahnen platt. Während Ortsunkundige ihr Reiseziel in kleine Kästchen sprechen, die sekundenschnell antworten und dem Suchenden die Richtung weisen. Grenzenlos werden die Schienenwege der gelben Bahnen. Fächerförmig breiten sie sich aus. Regionen verbindend gleiten die Wagen dahin. Hinein in unberührtes Gebiet fahren sie und schon rollt die Linie Paris-Moskau weiter nach Peking. Die Stadtbahn lebt. Der Chefingenieur fährt lächelnd der ewigen Reise entgegen. Reiseführer. Marxruh. Verdammter Mist. Warum bin ich nur hier gelandet? Manches Mal habe ich den Eindruck, als würde Che Guevara auf seinem Plakat, das ich mir gleich an die Wand gehängt habe, ziemlich säuerlich in die Welt schauen. Dabei haben die hier eine Revolution gemacht und sogar eine Regierung gehabt. Davon ist aber nichts mehr zu merken. Muss schon lange her sein. Nachdem ich im Studentenwohnheim das Zimmer bezogen habe, sind gleich die ersten Typen angeschmiert gekommen. Das waren allesamt Technikstudenten, die mich zum Barabend einladen wollten. Da wusste ich gleich, was mich in den Vorlesungen erwartet. Aber das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Schließlich hätte ich mein Fach nicht studieren müssen. Da bin ich eine von den wenigen Frauen. Und die Professoren mögen es auch nicht, wenn man in ihre Männerdomäne eindringt. Die Bar gibt es tatsächlich. Ich war dort und habe mich fürchterlich betrunken. Bei den Pädagogikstudentinnen habe ich natürlich meinen Ruf jetzt weg. Auszug aus dem Brief einer Maschinenbaustudentin, 1971. Er, 3. Man speist. Die Vorspeisen gehören bereits einer besseren Vergangenheit an. Das Stück vom Charolais-Rind liegt brutzelnd mit der unabdingbaren Schalottenzwiebel in einer Melange aus Moutarde und einem roten aus dem Mâconnais. Kellerfrisch wird er auch zum Rind getrunken. 2 vorgewärmte, eierschalenfarbene Teller, mit optisch angepasster Beilage versehen, stehen bereit, Kohlehydrate und Proteine in fester Form, umgeben von dezent abgeschmecktem Soßenrand, aufzunehmen. Intensiv kauende Ruhelosigkeit wechselt mit Erweckungserlebnissen lustorientierter Zungenpapillen, akustisch unterbrochen durch Laute der begleitenden Weindegustationsskala, vom schlürfend kauenden zum Crescendo-Schmatzer und dem einfachen Runterschlucken. Wohlige Knurrlaute geben Auskunft über die beendete Arbeit des plombengefüllten Kauwerkzeuges. Und wie wär's denn nun mit einem kleinen Verdauerle? Meint der exmatrikulierte Student. Na, die Frage hättest du dir sparen können. Er ist bereits am Einfüllen des Vorgekühlten, einem alten Genever.
So ein gutes Fleisch habe ich schon lange nicht mehr in der Pfanne gehabt,
lobt der Designer.
Das könntest du des Öfteren haben, wenn du nicht so stark auf dein Lammfleisch fixiert wärst.
Kaum kommt ein Wagen an, stehen die Oxtomanen vor der Tür. Tiefgekühltes wollen die nicht. Und wenn deren Festtage sind, ist der Markt wie leergefegt.
Das erzählen mir zumindest die Metzger beim Meisterkurs. Und deshalb gibt's Rind.
Aber das von bester Qualität, mein Lieber. Meine Schüler wissen eben, was sie tun müssen, um es sich bei mir nicht zu schwer zu machen. Von dir kann man das derzeit nicht behaupten.
Du hast ja recht. Ich weiß im Moment nicht, wo mir der Kopf steht.
Ich soll eine Werbefahne für einen Straßenbahnwagen zum Stadtgeburtstag entwerfen. Und mir fällt dazu nichts Passendes ein. Vielleicht solltest du endlich deine zwischenmenschlichen Beziehungen auf eine stabile Ebene stellen. Dann hättest du den Kopf frei.
Das stimmt. Diesmal ist es aber etwas anderes.
Ich war noch nie für etwas Festes. Irgendwann geht das in die Brüche. Und meistens dann, wenn man nicht damit rechnet. Man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen.
Aber trotz allem könnte ich mir vorstellen, mich auf eine längere Beziehung einzulassen. Wenn ich nur nicht diese Hemmungen hätte.
Ach, du bist wieder einmal dabei, dich selber zu bemitleiden. Über Beziehungen kannst du nicht theoretisch daherreden, die musst du leben. Dann kannst du auch darüber urteilen, meint der exmatrikulierte Student. Übrigens, ich habe deine Blonde gesehen.
Mit wem?
Allein, du Trottel. Hofprediger 5. Hofpredigers Stimmung hat sich merklich gebessert. Die eingenommene Tinktur des Hofmedikus hat schnelle Wirkung gezeigt. Die eitrigen Pusteln.
Pustel, Eiterbläschen. Einschleppung der Grundkrankheit unter anderem durch marodierende Soldateska, auch als galante Krankheit bezeichnet. Selbige hat am Versailler Hof die Mode der verlängerten und mit lila Spitze versehenen Ärmel bei der Herrenbekleidung bewirkt, um die Ausschläge der Haut zu verbergen.
Die eitrigen Pusteln jucken täglich weniger. Und selbst der schnelle Schnitt des Feldschers.
Feldscher, auch Wundarzt, Bader, im 18. Jahrhundert bei der Armee unterer Militärarzt. Tätigkeit auch als Barbier, Friseur und Arzt für das Landvolk. Die chirurgische Tätigkeit beinhaltete unter anderem die Einrichtung von Knochenbrüchen, Amputationen, Blutstillung, Geschwüröffnung, Zahnentfernung und Wundversorgung. Ubi pus ibi evacua, lateinisch. Wo Eiter ist, da muss geöffnet werden. Hippokrates.
Der schnelle Schnitt des Feldschers, nach der morgendlichen Rasur am Hämorrhoidalgeschwür ausgeführt, brennt weniger. Der stechende Schmerz ist zwar noch immer, doch seine brennende Intensität ist, wunderlicherweise, vom Schmerzhaften in einen angenehmeren Zustand gewandelt. Freudvoll registriert der Theologe die Zustandsmeldungen von Rücken und analem Körperteil. Ob das dem Können des ebenfalls aus kriegsmarxgräflichen Landen stammenden Medikus zu verdanken ist, mit seinen Auszügen aus Bilsenkraut und den neuerlich eingeführten Opiaten, ist dem Hofprediger wurscht. Der Augenpupillen zu extremer Größe erweitert, steht er lächelnd am Pult, um marxgräfliche Orders lesend entgegenzunehmen. Siegel werden erbrochen, gestärktes Papier geöffnet, so deutlich, als würde es sich um ein Hörstück handeln, welches mit dem Blindenpreis ausgezeichnet zu werden wünschte. Er liest das Geschriebene und memoriert es in vereinfachender Form für die niederen Chargen. Ein höchster Wille nach dem anderen wird bearbeitet und schwungvoll auf vorgesehene, dünnere Bögen geschrieben. Gelassenheit empfindet der Würdenträger auch beim Studium des Erlasses,
über seine Versetzung an die Niederungen des Rheines. Doch die inneren Bilder eilen in schneller Schnittfolge, um mit nachlassender Wirkung der Medizin bald zu verblassen und einer kahl-fahlen Realität den Platz zu räumen, wenn nicht, das Fläschchen steht bereit, aber der Inhalt ist verbraucht. Das schwere Papier liegt auf dem Pult. Der Hofprediger sinkt übelnd auf den tintentrocknungssandig bestreuten Boden. Aus ist's mit der wohligen Wirkung.